bei Nebenberuf Startup, dem Podcast, der Entwicklern, Designern und Gründern hilft, beeindruckende Softwareprodukte zügig zu launchen. Hier ist es egal, ob du dein Produkt schon gebaut hast oder noch nach Ideen suchst. Ich bin Christoph.
Und ich bin Benedikt. Und wir sind hier, um unsere Erfahrungen mit euch zu teilen, damit ihr nicht die gleichen Fehler macht, die wir schon gemacht haben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenberuf Startup. Benedikt ist die Woche nicht da, der musste sich überraschend ins Ausland absetzen, weil irgendwelche Leute an seiner Tür geklingelt haben. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Er ist schon mal in Urlaub gefahren, nach Spanien, vor der Microconf Europe, die dieses Wochenende in Barcelona stattfindet. Ich mache mich jetzt auch bald auf den Weg. Von der Microconf Europe, die auch dieses Jahr wieder hervorragende Vorträge haben wird, wird es auch wieder Notizen geben, und zwar auf meinem Blog it-engelhardt.de. Und weil ihr euch jede, oder zumindest alle zwei Wochen, eine neue Folge verdient habt, habe ich mich entschlossen, jetzt schnell noch eine aufzunehmen, bevor es in den Flieger geht. Ich möchte heute mal über das Thema Churn reden, weil es einfach so ein immenses Problem ist für Linksby, für meine Software. Und Churn ist definiert man in der Regel als, wenn man am Anfang eines Monats 100 Kunden hat und im Laufe des Monats kündigen 15 davon, von diesen 100 Kunden, dann spricht man davon, dass man eine 15%ige Churn-Rate hat. Das heißt also quasi, oder es beschreibt den Verlust an Kunden pro Monat in aller Regel. Das ist halt die einfachste Rechnung zumindest. Wenn ich darüber spreche, wie viele Kunden ich im Monat prozentual verliere. Eine bisschen bessere Methode ist zu berechnen, und das, was auch sehr viele so Metrics-Tools, so wie Bear Metrics oder First Officer IO etc. anbieten, ist ein Revenue Churn, also gerechnet am monatlichen Umsatz, was dann halt ein bisschen diesen Faktor mit reinbringt, wie viel hat mir dieser Kunde, der da geht, eigentlich gezahlt. Warum das wichtig ist, da komme ich gleich noch dazu. Grob über Churn muss man sagen, dass es abhängig ist von der jeweiligen Industrie, in der ich bin. Für Linksby ist es relativ hoch, denke ich auch über diese Industrie über diese Nische der SEO-Tools hinweg wird es relativ hoch sein. Wenn es um Hosting oder bei Hosting-Anbietern zum Beispiel ist es deutlich, deutlich geringer, was Benedikt wieder zugutekommt mit Stage CMS. Die Faustregel ist, dass man mit seiner Anwendung versucht, insgesamt auf einen Wert kleiner 8% zu kommen. Und nur als Vergleich, Linksby steht im Moment noch so bei ungefähr 15%. Churn ist so wichtig, weil es mein Wachstum extrem limitiert. Wenn ich jetzt 100 Kunden habe und ich verliere 15 dazu davon, ich kriege 100 jeden Monat dazu, dann habe ich am Ende des Monats nicht 200 Kunden, sondern nur noch 185. Wenn ich jetzt noch einen Monat weitergehe und ich gewinne wieder 100 Kunden dazu, dann habe ich in diesem Monat dann verliere ich im nächsten Monat, aber von den 100, die neu dazugekommen sind, oder nee, anders, die 100 kommen neu dazu, aber ich verliere gleichzeitig nochmal 27. Das heißt, ich komme nicht bei 285 raus, sondern ich komme schon nur noch bei 250 grob raus. Im nächsten Monat wieder geht's immer so weiter. Und letztlich, diese 100, die ich jeden Monat dazu bekomme, werden immer kleiner. Je größer meine Kundenbasis ist, wird mein Zugewinn immer kleiner und irgendwann levelt das so aus. Und das ist natürlich blöd, wenn ich versuche, mein Business zu wachsen, aber mein Wachstum quasi aufgefressen wird von diesem Churn. Und der Churn verursacht bei einer SaaS-Anwendung, und SaaS hier als etwas, was monatlich bezahlt wird oder ja eben als Abo-Modell quasi funktioniert, führt bei einer SaaS-Anwendung oder entscheidet bei einer SaaS-Anwendung über Gedeih und Verderb dieser Anwendung. Weil wenn mein Churn zu hoch ist, ist es unheimlich schwer, genug neue Kunden zu finden, um diesen Churn zu befriedigen auf der einen Seite und andererseits noch darüber hinaus zu wachsen. Und für mich ist das der entscheidende Grund, warum eine SaaS-Anwendung eigentlich der falsche erste Schritt ist auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Deswegen sage ich mittlerweile, dass man, wenn man startet, sollte man mit einem Buch starten oder mit einem Infoprodukt oder mit einem Kurs oder irgendwas. Irgendwas, was ich einmal verkaufen kann, bei dem der Kunde einmal dieses Buch liest, sich sagt, boah, das hat Spaß gemacht, das zu lesen, oder boah, ich habe da 3-4 Sachen gelernt und das hat die 19,99 €, die das Buch kostet, locker gerechtfertigt. und ich bin fertig und alles ist gut, weil ich mir keine Gedanken drüber machen muss bei diesem Buch, ob der Kunde das, was er gelesen und gelernt hat, wirklich umsetzt. Wohingegen ich bei der SaaS-Anwendung oder bei was ein Abo-Modell ist, konstant immer wieder jeden Monat einen Mehrwert produzieren muss für den Kunden. Ansonsten verliere ich ihn. Wenn mein Kunde nicht jeden Monat einen Mehrwert kriegt, dann ist es vorbei. Das ist nicht nur einmal, dass ich einen Mehrwert erzeugen muss, sondern ich muss ihn immer wieder erzeugen. Klar versuche ich das bei einem Buch auch und ich möchte auch bei einem Buch, dass er das umsetzt. Aber wenn wir ehrlich sind, und da spreche ich aus eigener Erfahrung auch, man liest 100 Bücher und 10 davon setzt man irgendwo wenigstens irgendwas davon um. Bei dem Rest sagt man sich, oh geil, habe ich gelesen, coole Geschichte, aber eigentlich hat man nicht den Nutzen draus gezogen, wie er da sein sollte. Ja, das ist der Grund, warum Churn so extrem wichtig ist und warum man eigentlich nicht mit einem einfachen, oder warum man mit einem einfachen Produkt anfangen sollte, als mit einer SaaS-Anwendung oder mit einem Abo-Modell. So, was ist das Problem an dieser Zahl, an diesem Churn? Wenn ich da jetzt sage, Linksbar hat 15%. Das Problem daran ist, dass es eine zusammengefasste Zahl ist. Und diese Zahl sagt alles, aber sie sagt halt auch nichts. Weil letztlich alle Kundengruppen unterschiedlich sind. Ich habe welche, die sind in einem günstigeren Tarif oder die sind in einem teureren Tarif. Aber diese Churn-Zahl, wenn ich sage, 15% meiner Kunden springen ab, sagt mir nicht, sind die teuren abgesprungen oder sind die günstigen abgesprungen? Das kann ich versuchen, ein bisschen dadurch abzumildern, indem ich sage, ich schaue mir den Revenue-Churn an. Ja, wodurch die, wenn mir ein großer Kunde abspringt, natürlich auch mehr Dollar oder mehr Euro verschwinden. Und dadurch kriege ich das so ein bisschen rein als einen Faktor. Aber trotzdem, wenn ich nur diese Zahl anschaue, auch da, wenn ich wieder nur die Zahl anschaue, dass ich 10% Revenue dann wegen mir verloren habe und nicht 15% Kunden, dann weiß ich, okay, ja, ich verliere mehr Kunden als ich Revenue verliere, wenn ich die beiden Zahlen im Vergleich betrachte. Und kann dann daraus vielleicht schließen, okay, anscheinend springen mir die Kunden im höheren Tarif nicht ab. Dazu komme ich aber dann auch gleich nochmal, wenn es darum geht, was für Ursachen das hat, wie sich Churn über verschiedene Kundengruppen verteilt, etc. Anderes Unterscheidungsmerkmal bei Churn ist zum Beispiel, oder ist auch noch, sind die Kunden wirklich abgesprungen? Also sprich, haben die sich in der Anwendung angemeldet, sind ins Menü gegangen und haben gesagt, Abo kündigen. Oder ist einfach nur ihre Kreditkarte abgelaufen und die Zahlungen gehen nicht mehr durch. Und sie wurden anschließend automatisch vom System storniert. Kann ja auch sein. Und das kann verdammt oft sein sogar. Und die nächste Frage ist, waren meine Kunden jetzt schon lange dabei? Wenn ein Kunde nach 2 Jahren Nutzung kündigt, ist es eine ganz andere Situation, als wenn er die Anwendung getestet hat, irgendwie 14 Tage, und dann einen Monat später kündigt, weil er sie nie angefangen hat zu nutzen zum Beispiel. Und das nächste ist, in welchem Zustand war die Anwendung eigentlich, als die Kunden dazukamen? Weil solange ich noch ganz am Anfang stehe mit meiner Produktentwicklung und noch auf der Suche nach diesen ganzen Begriffen Problem Solution Fit, Product Market Fit bin, ist es ganz natürlich, dass meine Churn Rate höher ist. Das ist ganz normal. Aber wenn ich eine fertige Anwendung habe, die definitiv einen Nutzen findet, die einen Markt anspricht, die einen Nutzen hat, die einen Markt anspricht, dann wird es andere Gründe haben, warum Leute kündigen. Und deswegen ist es besser, wenn man Churn nochmal aufteilt in sogenannte Kohorten oder Gruppen. Das heißt, man fasst einfach Nutzer zusammen nach verschiedenen Merkmalen. Kohorten zu bilden ist am Anfang oft nicht so praktikabel, weil man sagt, man braucht ungefähr 100 Kunden, um sie in Kohorten aufteilen zu können, sodass in jeder Kohorte wenigstens, sage ich mal, 20, 30 Kunden drin sind, die man dann betrachten kann, sodass man zumindest grob eine statistische Aussage treffen kann darüber. Aber wonach teile ich dann die Gruppen oder die Kohorten ein? Die erste Möglichkeit ist zum Beispiel nach dem Monat, in dem sie sich angemeldet haben. Das ist sogar eigentlich relativ früh möglich, weil ich schaffen sollte, jeden Monat 10, 20 neue Kunden zu gewinnen, im Idealfall. Und dann kann ich die halt in einem Monat zusammenziehen und kann sagen, okay, schauen wir mal, wie sich bei denen das so im Laufe der nächsten Monate verhält mit dem Churn. Weil dann kann ich zum Beispiel sehen, okay, in dem Monat habe ich eine Werbeaktion gefahren oder was und kann sagen, hey, die Werbeaktion hat zwar einen Haufen neue Kunden reingespült und vorne rum ist, schaut die Conversion Rate, wenn ich Google Analytics anschaue, alles super toppy aus, weil die Leute sind alle direkt durch die Trial durchgegangen und haben angefangen zu zahlen. Und es schaut für Google Analytics alles geil aus. Aber dann ist die Churn-Rate wegen mir 50-60%. Und das war bei mir zum Beispiel mit Product Hunt so, dass die Churn-Rate wirklich gigantisch war. Ich habe aber auch einen Haufen Nutzer davon bekommen auf der anderen Seite. Nur der Lifetime-Value von diesen Leuten, die über Product Hunt reinkamen und die in diesem Monat reinkamen, war, glaube ich, nicht mal die Hälfte von dem, was bei allen anderen ist, bei allen anderen Nutzern im Durchschnitt. Und sowas ist interessant zu wissen. Es ist ja interessant zu wissen, welche Werbeaktion, welcher Vertriebskanal bringt mir Kunden, die überdurchschnittlich lange dabei sind und dementsprechend einen hohen Lifetime-Value auch wieder haben. Weil je geringer die Churn-Rate, desto länger sind meine Kunden bei mir, desto höher ist mein Lifetime-Value, desto mehr Geld kriege ich aus diesen Kunden oder von diesen Kunden. Aus dem Sign-Up-Monat kann ich aber noch was anderes ableiten, nämlich wie viele Monate sind die jeweils schon Kunde. Es macht einen ganz, ganz deutlichen Unterschied, wenn man die ersten 1, 2 oder 3 Monate betrachtet. Sagen wir mal die ersten 3 Monate betrachtet, im Vergleich zum Rest der Lebenszeit einer Kundenbeziehung. In den ersten 3 Monaten hat man das, was ich gerne Onboarding-Churn nenne. Und Onboarding-Churn heißt im Wesentlichen, die Leute kommen in die Anwendung, gehen durch Trial durch, fangen an zu zahlen und innerhalb der ersten 3 Monate sind sie wieder weg. Darauf gehe ich aber gleich auch nochmal ganz besonders ein, weil ich das ein super spannendes Thema finde. Eine andere Möglichkeit der Einteilung in Kohorten ist einfach nach dem Tarif, den sie bezahlen. Weil es einen deutlichen Unterschied macht, ob jemand den niedrigsten Tarif gewählt hat oder den höchsten Tarif, wenn er sich angemeldet hat. In der Regel ist es nämlich tatsächlich so, was irgendwie so wenig intuitiv ist, dass die Leute im höheren Tarif, die Leute, die euch im Monat am meisten zahlen, kündigen am wenigsten. Da gibt es bestimmt einen Haufen verschiedene psychologische Ursachen dafür. Für mich die plausibelste Erklärung ist, dass jemand, der den niedrigsten Tarif wählt, gerade wenn der irgendwo so in dem, sagen wir, Consumer-Bereich liegt, so 9, 19, 29 Euro im Monat, dass der sich halt mal die Anwendung anschauen will und mal ein bisschen guckt, ja, ob es vielleicht was für ihn ist, aber dann wieder nicht diesen Motivation hat oder diesen Antrieb hat, das, was er sieht, dass die Daten, die er bekommt, wirklich umzusetzen in was ihm Erfolg bringt. Wohingegen jemand, der von vornherein reingeht und sagt, 99 Euro im Monat, die gebe ich aus dafür, weil das ist ein Tool, das spart mir 3 Stunden Arbeitszeit am Tag und damit ist diese Investition locker gerechtfertigt. Der geht mit einer ganz anderen Einstellung an das Thema ran und der investiert auch dann die Zeit, um das Tool zu lernen und in den eigenen Ablauf mit zu integrieren. Das ist ja, selbst wenn man 99 Euro im Monat bezahlt, verglichen mit der Zeit, die man investieren muss, um dieses Tool zu erlernen, immer noch, zumindest in den ersten Monaten, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn man von einem Durchschnittsbetrag von $100 pro Stunde ausgeht, den jemand verlangen kann, wenn er Freelancer ist oder sowas. Also da, Leute in einem höheren Tarif kündigen mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit. Da ist die Churn Rate geringer. So komisch, wie es klingt. Eine andere Möglichkeit ist, dass man es nach genutzten Features macht, die Kohorten einteilt. So dass man sieht, okay, ein Nutzer, der sich zum Beispiel 5-mal innerhalb der ersten 30 Tage angemeldet hat und bei Linkspy zum Beispiel 10 E-Mails verschickt hat, ist deutlich weniger wahrscheinlich, dass er kündigt, als jemand, der halt sich 2-mal anmeldet und keine einzige E-Mail versendet. So kann man dann wieder Rückschlüsse ziehen, okay, für den hat das Onboarding nicht funktioniert. Und ich kann auch dann in Zukunft die neuen Kunden beobachten und kann sagen, okay, hey, der ist jetzt fast am Ende seiner Trial, der hat sich 2-mal angemeldet, hat noch keine E-Mail verschickt, jetzt muss ich den mal irgendwie dazu bringen, dass er E-Mails verschickt. Weil ich genau weiß, dieses Feature, nämlich E-Mails zu versenden, aus links bei raus, führt dazu, dass der Kunde bei mir bleibt. Und das ist ja dann nahezu trivial, das umzusetzen. Und genau sowas habe ich mal bei einer Firma gemacht, für die ich gefreelanced habe. Wir haben da eine Idee entwickelt, oder ich habe eine Idee entwickelt, von der ich dachte, hey, das könnte dazu führen, dass denen ihre Churnrate, die in den ersten Monaten für ihre Nutzer gigantisch war, also die haben in den ersten 3 Monaten fast 50% ihrer Kunden wieder verloren, habe ich halt dieses Feature entwickelt, was im Endeffekt nur eine E-Mail war, die aus den Daten sagen wir, Handlungsanweisungen generiert hat. Also sie hat nicht nur ihnen die Daten geliefert, so wie die Anwendung normalerweise funktioniert hat, sondern sie hat ihnen auch noch gesagt, hey, ich habe aus den und den Daten lässt sich ableiten, dass du das und das machen musst, um erfolgreicher mit deinem Unternehmen zu sein, mit dem, was du da tust, was du probierst, mit diesen Daten zu machen. Und tatsächlich hat das Versenden einer einzigen E-Mail dazu geführt, dass, ich glaube, 40% weniger Kunden im ersten Monat abgesprungen sind. Und das Ganze bei einer Firma, die 30 Millionen gemacht hat, oder 30 Millionen im Jahr macht, einfach gigantisch. Ja, das war der Moment, wo man sofort wusste, okay, ich habe zu wenig Geld verlangt fürs Freelancen, weil sich das für die unendlichfach ausgezahlt hat. So, das sind auf jeden Fall diese Möglichkeiten, die eigenen Kunden in verschiedene Kohorten einzuteilen. A, nach dem Sign-up-Monat, dann nach dem Tarif, nach genutzten Features und vielleicht noch nach den Werbeaktionen oder nach dem Vertriebskanal, über die sie reingekommen sind. Das sind so die häufigsten, beliebtesten. Und womit man relativ früh anfangen sollte, ist die Einteilung nach dem Monat, in dem sie sich angemeldet haben. Einfach sie zeitlich ein bisschen zusammenzufassen. Welches Wissen kann ich jetzt aus diesen Daten gewinnen? Zum einen mal kann ich aus der großen Churn-Zahl, also wo ich einfach nur diese Zahl betrachte, ohne jede Einteilung von Kohorten, kann ich schon mal grob sagen, habe ich Product-Market-Fit. Bei allem über 10% sagt man, dass der Product-Market-Fit noch nicht da ist. Ja? Das kann jetzt daran liegen, dass ihr mit eurem Produkt einfach noch nicht genug Mehrwert generiert. Ja? Ihr habt vielleicht eine Lösung gefunden oder anders, ihr habt ein Problem identifiziert und euer Produkt löst dieses Problem zu, sagen wir, 80%. Nicht zu 100%, aber zu 80%. Das führt dazu, dass ihr halt eine deutlich höhere Churn-Rate habt im Endeffekt. Oder es kann natürlich auch sein, dass ihr diesen Problem-Solution-Fit habt. Das heißt, ihr habt ein Problem identifiziert, das für gewisse Leute wirklich ein Problem darstellt. Ihr schafft das zu lösen mit eurer Software, aber ihr erreicht nicht den richtigen Markt. Das ist zum Beispiel ein Problem, das ich denke, worum der Linksbike gerade leidet, ein bisschen ist, dass ich schaffe, Traffic auf die Webseite zu bekommen, ja, aber es sind nicht diese SEO-Agenturen, diese Marketing-Agenturen, diese Marketing-Professionals, die ich eigentlich mit Linksbike versuche anzusprechen. Und dann hilft nur, am Marketing zu arbeiten. Ja. Was ihr auch noch lernen könnt aus dieser Churn-Rate ist, welches Feature bindet Kunden eigentlich an das Produkt? Das habe ich gerade schon mal angesprochen. Wenn ich diese Einteilung in Kohorten je nach den genutzten Produkten oder nach dem Verhalten eines Kunden vornehme, dann könnt ihr daraus Rückschlüsse ziehen, welches Produkt wirklich für eure Kunden interessant ist, was dazu führt, dass sie eure Software erfolgreich nutzen. Genauso könnt ihr, wenn ihr AB-Tests macht, könnt ihr euer Onboarding damit testen und könnt schauen, ob euer Onboarding funktioniert für die Software. Auch das ist möglich. Oder was ihr auch herausfinden könnt mit der Churn Rate ist, welcher Werbekanal hat den höchsten Lifetime Value. Wenn ihr alle Kunden irgendwie taggt und sagt und sie in Kohorten einteilt und sagt, okay, das sind die Leute, die über SEO reinkommen, das sind die Leute, die über E-Mail-Newsletter reinkommen, das sind die Leute, die über Guest-Posts auf anderen Blogs reinkommen, da vielleicht sogar noch aufgeteilt nach dem, auf welchem Blog ihr den Gastartikel platziert habt, da könnt ihr dann so Informationen gewinnen und feststellen, zum Beispiel Gastbeiträge auf Blog XY bringen überhaupt nichts, aber die Leute, die über SEO reinkommen, haben einen LTV, der doppelt so hoch ist wie der von allen anderen Gruppen im Durchschnitt. Was ihr auch herausfinden könnt über die reine Churn Rate, also die große Zahl ist, wo euer Growth Ceiling ist. Da könnt ihr einfach quasi rausberechnen, wenn man zugrunde legt, wie viele Kunden ihr im letzten Monat gewonnen habt und eure Churn Rate vom letzten Monat zugrunde legt, dann kann man sagen, okay, euer Unternehmen kann oder euer Produkt kann maximal wachsen bis zu einem monatlichen Umsatz von $2,500 oder $5,000 oder $10,000. Dass ihr diese Wachstumsdecke oder dieses Growth Ceiling über verschiedene Methoden beeinflussen könnt, ist klar. Ihr könnt den Churn runterbringen, ihr könnt mehr Traffic generieren, ihr könnt eure Conversion Rate auf der Webseite steigern. Klar, ihr habt verschiedene Stellschrauben, aber ihr habt mal so einen groben Anhalt, wie groß euer Produkt werden wird. Jo, dann wollte ich jetzt nochmal über das Thema Onboarding Churn sprechen. Onboarding Churn, kein feststehender Begriff, den habe ich mir selbst irgendwie ausgedacht, weil ich finde, dass es oft da an dem Onboarding, also an der ersten Benutzererfahrung hat, liegt, wie hoch die Churn Rate sein wird in den ersten Monaten. Die Onboarding Churn ist für mich wie viel Prozent der Nutzer kündigen in den ersten 3 Monaten der Nutzung. Und diese Rate ist oft deutlich, deutlich höher als in allen folgenden Monaten. In den ersten 3 Monaten entscheidet sich, ob der Kunde überhaupt anfängt, euer Produkt in seinen normalen Arbeitsablauf einzubinden. Ob er es wirklich anfängt zu nutzen. Nicht nur dafür zu bezahlen, sondern wirklich zu nutzen. Und wenn ihr es geschafft habt, euch in seine Prozesse einzubinden oder euer Produkt in seine Prozesse einzubinden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er noch kündigt, deutlich, deutlich geringer. Deswegen ist es in den ersten Monaten so hoch. Und Onboarding ist ja nichts anderes als das, wie versuche ich zumindest den Kunden dazu zu bringen, mein Produkt in seine Arbeitsabläufe einzubinden. Der Klassiker dazu sind diese sogenannten In-App-Tutorials, wo man diese Sprech am Anfang durch die Anwendung durchgeführt wird, mit so kleinen Sprechblasen, die dann sagt, wenn du auf diesen Knopf drückst, dann erstellst du eine neue Kampagne und dann kannst du hier den Namen von deiner Webseite eingeben und hier gibst du der Kampagne schnell einen Namen und dann gibst du deine ganzen Mitbewerber ein und dann klickst du hier auf Kampagne anlegen und jetzt wartest du bitte 30 Minuten und dann kriegst du deine Ergebnisse und wenn du die Ergebnisse bekommen hast, dann wird sich diese Seite neu laden und wenn die Seite sich dann neu geladen hat, dann zeige ich dir, hey, so sind die Daten hier aufbereitet, die und die Informationen kannst du daraus ziehen und wenn du auf den Knopf drückst, dann passiert das und das. Das ist ein In-App-Tutorial und das ist auch das, was ich bei Linksby auf jeden Fall habe. Parallel kann man das Onboarding natürlich nahezu beliebig ergänzen. Zum Beispiel, indem man E-Mails mit dazu gibt. Ich kann denen eine E-Mail schicken und kann sagen, hey, du hast dich gestern angemeldet, ich bin der Gründer von Linksby. Gibt's irgendwas, womit ich dir helfen kann? PS, ich hab dich lieb. Ich kann denen eine E-Mail schicken, was ich bei Terminrädern zum Beispiel mache, wenn du nach 15 Tagen, also da ist die Trial 30 Tage lang, und wenn du nach 15 Tagen weniger als 5 Termine angelegt hast, kriegst du eine E-Mail, wo halt drin steht, ey, pass auf, so und so schaut's aus, du hast noch keine 5 Termine angelegt, klick jetzt hier drauf, dann legst du jetzt einen Termin an, oder bist du noch nicht dazugekommen, weil mal wieder das Leben dazwischen gekommen ist, dann schreib mir einfach eine kurze E-Mail, dann verlängere ich deine Trial um einen Monat. Ja, da kann ich versuchen, darauf einzuwirken, dass die Leute entweder sofort erfolgreich werden in meiner Anwendung oder, weil mich eine Trial quasi nichts kostet, kann ich ihnen sagen, hey, komm, hast noch einen Monat Trial drauf. Wenn du magst, wir können mal eine Runde telefonieren, können skypen, ich zeig dir die ganze Anwendung. Alles super schicki, ja, das wird schon. Das sind Möglichkeiten, um das Onboarding zu verbessern. Andere Möglichkeiten oder andere Ursachen für Onboarding Churn können aber auch sein, dass das Produkt nicht anhaltend Wert liefert. Ja, bei Linksby ist es zum Beispiel so, dass es für eine Gruppe, nämlich die Leute, die nur eine einzelne Webseite haben und mit dieser einzelnen Webseite gerne Links bauen würden, einfach nicht dauernd Wert liefert. Die lassen einmal einen Report durchlaufen, die kriegen einmal die Ergebnisse, laden sich die runter und dann ist alles schick für die. Die kündigen und sind wieder weg. Also einfach nicht dauernd was damit anfangen können. Eine weitere Ursache für Onboarding-Churn kann sein, dass eure Landingpage irgendwas verspricht, was das Produkt nicht hält. Ja? Da haben wir mal die klassische Diät-Werbung. Ja? Wenn ihr ein Diät-Abo-SaaS-Anwendung hättet und ihr versprecht auf der Webseite vorne, verliert 30 Kilo innerhalb von 8 Stunden und der Nutzer steigt auf die Waage nach 8,5 Stunden und stellt fest, boah, habe ich 30 Gramm verloren, nicht 30 Kilo. Dann ist blöd und es wird euch der Nutzer nicht danken, sondern er wird halt kündigen. Und das ist enorm schwer rauszufinden, ob da das Messaging oder die Sprache, die Nachricht, die ihr euren Kunden gebt, die Versprechen, die ihr den Kunden auf der Landingpage gebt, ob ihr die konsequent in dem Produkt umsetzt. Das könnt ihr nur dann rausfinden, indem ihr euren Kunden, nachdem sie gekündigt haben, eine E-Mail schreibt und fragt, hey, kannst du nicht mal kurz mir zurückschreiben, warum hast du eigentlich gekündigt? Das ist enorm wichtig, dieses qualitative Feedback in Kombination mit der quantitativen Betrachtung in Form von der Churn Rate ist dieses qualitative Feedback enorm wichtig. Und ja, die Hauptursache habe ich ja schon genannt, das Produkt wird nicht in die Prozesse der Nutzer integriert. Und da hilft, wie gesagt, das Onboarding zu verbessern mit einem In-App-Tutorial, das vielleicht besser zu gestalten oder mit E-Mails. Prinzipiell soll es in eurem Tool einen sogenannten Minimum Path to Awesome geben. Quasi der kürzeste Weg, damit eure Benutzer zu besseren Menschen werden, überspitzt ausgedrückt. Diesen Weg gibt es eigentlich in jedem Produkt. Es gibt in jedem Produkt irgendeinen Weg, irgendeine Abfolge von Klicks. Bei Linksbuy zum Beispiel gibt es eine Abfolge von Klicks irgendwie, die der Nutzer tätigen muss, um erfolgreich mit dem Produkt zu sein, um seinen ersten Link zu bekommen. Oder zumindest, ja, um seinen ersten Link zu bekommen. Und diesen kürzesten Weg, den muss ich irgendwie identifizieren und dann muss ich den Nutzer konsequent diesen Weg entlang führen in meinem Onboarding. Sei es In-App-Tutorial oder sei es mit E-Mails. Ich muss ihn diesen Weg entlang führen oder entlang schubsen zur Not. Und nur so kann ich schaffen, dass dieser Onboarding-Churn runtergeht und damit auch meine Churn-Rate insgesamt runtergeht. Gut, jo, das war's erstmal von mir zum Thema Churn. Ich möchte an der Stelle nochmal wunderbar für die 5-Sterne iTunes-Bewertung danken. Er hat geschrieben, vielen Dank für euren Podcast, ich habe schon viel dadurch gelernt, weiter so. Das freut mich, ich finde es klasse, wenn ihr was dabei lernt in diesem Podcast und wir nicht nur sinnlos vor uns dahin labern, so wie ich das heute vielleicht getan habe. Wir machen auf jeden Fall weiter und das ist einmal super klasse, wenn wir eure Bewertungen hören. Das motiviert uns am Ball zu bleiben, es motiviert uns und macht es einfacher für uns, neue Gäste zu finden für Interviews. Und Nebenberuf Startup wird auf jeden Fall weiterhin laufen. Da braucht ihr keine Angst haben. Ja, ich habe noch einen Stuff für euch. Und zwar ist das signupfirst.com. Eine Webseite, auf der verschiedene Produkte beworben werden. Und man für die Anmeldung bei diesen Produkten irgendwie einen kleinen Bonus bekommt, indem man einen Discount kriegt, weil man einer der ersten Nutzer ist. Oder vielleicht eine verlängerte Trial. Und man kann da auch sein eigenes Produkt bewerben, indem man eben irgendeine Vergünstigung anbietet. Und es eignet sich für, oder soll vor allem Leute anziehen, die halt so diese sogenannten Early Adopters sind. Fand ich eine ganz schicke Idee und ja, schaut halt mal rein. Ansonsten hört ihr von Benedikt und mir spätestens in 2 Wochen wieder. Ich denke mal, wir werden uns dann aus Barcelona melden, wenn wir da Zeit und Gelegenheit finden, mal gemeinsam eine Episode aufzunehmen. Und hoffentlich auch den ein oder anderen Interviewgast auf der MicroConf finden und von Mikrofon zerren können. Alles klar, dann bis in 2 Wochen. Macht's gut, haltet die Ohren steif.